die Idee von der Tavolata, wo ein langer Tisch mit verschiedenen Leuten, die sich auch nicht kennen, zwungenermassen und aus, weil sie irgendwie das Interesse teilen, zusammen am Tisch sitzen und in so einem wie stimmungsvollen, genussvollen Rahmen so in Austausch kommen. Das habe ich etwas sehr Schönes gefunden. Oder auch etwas, wo ich selber halt sehr schön finde, wenn man mal selber an so einem Tisch sitzt. Und ich glaube wirklich, das Essen ist etwas, wo es sehr einfach macht, in Kontakt zu kommen, auch weil es etwas Sinnliches ist.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Sarah.
Hallo Mara. Diese Folge wird unterstützt von Thal Hautpflegeprodukte.
Im Januar und Februar bekommst du mit dem Rabattcode Sarah und Mara 20% Rabatt auf alle Thal Hautpflegeprodukte.
Auf thal.ch/shop.
Hast du gut gegessen heute?
Ja, also ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr essen können. Ich habe einen Salat bestellt, der normalerweise kommt der mit viel Brot und dann ist nur der Salat gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne noch Brot dazu. Und dann habe ich so das Brot gegessen und da habe ich aber schon so viel Salat gegessen, dass ich dann nicht mehr so viel Brot nachessen musste. Und jetzt habe ich aber schon wieder ein bisschen Hunger.
Okay, also kompliziert ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Gell?
Ja. Das war fein.
Ja, wir haben ja schon in anderen Gesprächen über Essen geredet. Und also in Bezug eigentlich meistens, wenn es um den Körper gegangen ist. So. Ich habe auch schon mal erzählt, eben, dass ich ja jegliche Ernährungsformen ausprobiert habe, um irgendwie das Gefühl haben, ich ernähre mich gesund bzw. nehme ab. Und irgendwie hat sich das in den letzten Jahren bei mir mega fest verändert. Dass ich mehr versuche zu spüren, was ich essen möchte und was mir gut tut. Und ich koche auch viel mehr. Und in der Vorbereitung auf das Gespräch heute ist mir auch wieder fest in den Sinn gekommen, wie ich wirklich sehr fest geprägt bin von meinem Vater, was Kochen anbelangt. Mein Vater hat sehr lange in grossen Küchen geschafft und gekocht. Er ist kein gelernter Koch, aber er ist ein Quereinsteiger. Und als Kind schon im Primarschulalter und nachher als Jugendliche noch mehr, habe ich oft in diesen Küchen Zeit verbracht und habe mitgeschafft und habe auch so einen Jugendlohn dann bekommen. Ja.
Magst du dich erinnern, was das erste Gericht war, wo du so richtig allein hast können kochen?
Ja, Omelette.
Wie mir Tomatensuppe und Spaghetti.
Ja. Mhm. Ich mag mich einfach vor allem auch erinnern an die Stimmung, die zuhause dann auch war. Also natürlich eben in diesen Küchen und Restaurants, aber die auch sich so heimgetragen hat, wenn mein Vater mega alle bekocht hat. Oder eben, ich trage das eigentlich auch heute fest in mein Leben rein, für andere zu kochen, Gastgeberin zu sein, eine Atmosphäre zu schaffen und Lebensmittel zu entdecken. Und ja.
Das ist ja etwas, was wir auch gemeinsam haben, dass wir beide gerne Gastgeberinnen sind. Und ich denke immer, es wäre eigentlich so mein liebster Job, wenn ich jetzt nicht müsste den Realitätscheck machen, aber irgendwo ein Haus haben, wo man dürfte das alles vereinen und dann eben auch für die Leute kochen. Und jemand, der das gemacht hat, ich weiß nicht, 5 Jahre oder 7 Jahre, sie wird es uns gerade sagen, oder du, Mara, weisst es genau, ist unsere heutige Gästin. Hallo Anna.
Hoi zusammen.
Hallo Anna. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Jetzt hat gerade Sarah gesagt, ich wüsste es genau.
Ja.
Mit dem Haus. Nein, magst du es erzählen?
Also in dem Haus, das ist im Zürich Oberland gsi, oder das ist immer noch dort, aber ich bin nicht mehr dort. Dort habe ich 7 Jahre gewohnt und habe ein paar Jahre dort mit meiner Schwester zusammen und am Anfang noch mit einem Kochkollegen, der auch dort gewohnt hat im ersten Jahr, haben wir so Tavolatas gemacht, einmal im Monat. Und das Projekt hat aber schon vorher angefangen, als ich mit meiner Schwester zu zweit in Zürich gewohnt habe. Das haben wir dort auch schon zwei, drei Jahre gemacht, dass wir einfach einmal im Monat Gäste eingeladen haben und dann wie unsere Wohnung oder unser Wohnzimmer zumindest zu einem kleinen Restaurant geworden ist.
Ich finde, das klingt wirklich so schön und so einladend. Du kommst ja auch, also du bist Köchin und du bist auch Designerin und du bist auch Autorin, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen. Magst du etwas über dich als Person erzählen? Also wie bist du zu dem gekommen, dass es dich, also dass du die Tavolatas dann gemacht hast mit deiner Schwester?
Also ich habe ursprünglich Design studiert und habe eigentlich nach meinem Studium relativ schnell gemerkt, dass mich das zwar mega fest interessiert, das weite Thema Design und Gestaltung, und, aber dass mir die Realität, die dann oft ist, den ganzen Tag am Computer sitzen, dann doch nicht ganz entsprochen hat und ich wie mir gewünscht habe, mehr mit den Händen zu machen und etwas Sinnlicheres zu machen und auch etwas, wo man unmittelbarer ein Resultat von der eigenen Arbeit sieht. Weil so Designprojekte sind ja oft irgendwie sehr lange Prozesse, wo es ewig geht, bis es dann fertig ist. Und irgendwie habe ich mir so etwas gewünscht, was so schneller mehr passiert und es dann wieder von vorne anfängt. Genau. Und dann habe ich so die Idee vom Kochen so im Hinterkopf gehabt und habe schon so die Stimme manchmal gehabt, du hast jetzt sicher nicht 5 Jahre Design studiert, um jetzt noch anfangen zu kochen. Und es war auch klar, ich könnte jetzt nicht noch eine zweite Ausbildung mir leisten zu machen. Aber es hat mich einfach so mega angesprochen und ich wollte es unbedingt machen. Und ja, dann konnte ich bei meiner Tante, die ein Restaurant im Tessin hatte, ein halbes Jahr arbeiten, so ein bisschen mit der Idee, um das mal einfach so zu sehen, ist dann die Realität das, was ich wirklich Lust habe zu machen, oder habe ich vielleicht auch eine romantisierte Vorstellung davon, was es bedeutet, zu kochen, beruflich und eben nicht einfach privat. Und dort hat es mir aber wirklich so mega den Ärmel reingezogen und ich habe gewusst, das will ich machen und bin dann eben ein halbes Jahr im Tessin gsi, bei ihr zurück auf Zürich und habe ein Praktikum gesucht und habe im Ristorante Italia habe ich 2 Jahre dann gekocht und sozusagen, ja, mit einfach so Learning by Doing in einem professionellen Umfeld angefangen zu kochen. Genau. Und, aber wie es dann schlussendlich zu den Tavolatas kam, das hat tatsächlich mehr oder weniger parallel zu meinem Job in Italia angefangen, weil ich wie so gemerkt habe, ich habe so viele Ideen oder eigene Vorstellungen davon, was ich gerne machen möchte. Und es war mega lässig in Italia, irgendwie das zu machen, so wie sie es dort machen. Das hat mir total entsprochen. Aber ich habe so wie das Bedürfnis gehabt, noch wie etwas Eigenes zu machen, wo einfach so von der Musik über Geschirr und Servietten aus dem Brocki und so, ja, einfach so das ganze Setting so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich dort irgendwo mal etwas gelesen hatte, über ein Phänomen, wo glaub von Argentinien kommt. Wie heisst jetzt das wieder? Ja, der Name kommt mir jetzt nicht in den Sinn, aber da gibt es das wie so als Phänomen Restaurants bei Leuten zu Hause. Dann habe ich so gedacht, ah ja, das wäre ja vielleicht etwas, was ich könnte machen könnte. Dass man einfach einmal im Monat das Wohnzimmer ein bisschen umstellt und ein Menü kocht und Gäste bewirtet. So ist das gekommen.
Dass du das einfach machst, oder? Das ist ja etwas, wo ich immer wieder höre, ich würde zum Beispiel gerne eben mehr für Leute kochen. Also weißt du, jetzt gar nicht unbedingt auch, dann, dass man jetzt wie du das auch verkauft als Idee, sondern mehr auch, oh, ich hätte den Wunsch irgendwie, das ist doch lässig und eben etwas mit den Händen machen und vielleicht eben, wie du jetzt sagst, wirklich in so ein Handwerk, also das Handwerk noch dürfen lernen und dann machen sie aber viel nicht. Und irgendwie, du hast das wie einfach gemacht.
Ja, ich habe das dann auch wie so gemerkt, dass, also dass so wie du es jetzt formuliert hast, dass es vielen Leuten so geht. Aber für mich war es so klar gewesen, ich habe jetzt wie etwas kennengelernt, wo mir so viel Freude macht und wo ich so viel noch irgendwie mit lernen und entdecken, dass ich relativ schnell wie so gewusst habe, ja, das machst du jetzt. Also so eben die Stimme, die ich am Anfang erwähnt habe, so, ja, jetzt hast du so lange etwas ganz anderes studiert, das kann ja jetzt nicht sein, das ist mega schnell wieder wie weg gewesen. Also ich musste dann nicht so lange darüber nachdenken.
Sondern also so richtige einfach Leidenschaft und eine Freude, die dann eigentlich alles andere in Schatten gestellt hat. Also so Zweifel oder
Ja. Und ich glaube, es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass ich sehr bestärkt worden bin, so von meiner Mutter, als Kind und Teenie. Es ist egal, was du machst, also beruflich irgendwie, wo es eben darum gegangen ist, Gimme ja oder nein, oder was für einen Beruf lernen und so, hat sie eigentlich immer wie so vermittelt, es ist gleich was, Hauptsache es macht der Freude. Und ich, wie so, ich bin wie nicht so geprägt gewesen von so Ideen, wie es ist wichtig, dass man viel Geld verdient oder irgendetwas Angesehenes macht, sondern einfach, dass man etwas findet, was einem Freude macht. Und ich glaube, das hat sicher einfacher gemacht, den Schritt zu gehen, wo wahrscheinlich viele Leute vielleicht noch so Stimmen im Hinterkopf haben, eben, dass irgendwie das Geld das Wichtigste ist oder etwas, was mega Sicherheit bietet. So, ja.
Jetzt hat Jane in unserer letzten Folge, in der ersten Folge von diesem Jahr, ja gesagt, sie wünscht sich, dass das Gespräch, das wir mit ihr geführt haben, wirkt wie so ein Lagerfeuer, das einem wärmt, wenn man drumherum sitzt. Und als wir das Gespräch mit ihr aufgenommen haben, haben wir noch nicht gewusst, dass der Januar wirklich auch noch eisig wird, auch politisch eisig, also nicht nur vom Wetter her. Und jetzt beschreibst du so die Abend, wo dann du wie Leute einlädst und teilweise wahrscheinlich sich fremde Leute versammelst um einen Tisch und dann ist mir gerade das Bild wieder in den Sinn gekommen von der Jane in ihrem Lagerfeuer. Mhm. Das hat ja auch etwas sehr Verbindendes, also Essen allgemein, aber jetzt in dieser Form, wie es du gemacht hast. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast?
Ja, ich würde das voll unterschreiben und das ist mir auch wie wichtig gewesen. Also so die Idee von der Tavolata, wo ein langer Tisch mit verschiedenen Leuten, die sich auch nicht kennen, irgendwie, und dann zwungenermassen und aus, weil sie irgendwie das Interesse teilen, zusammen am Tisch sitzen und in so einem wie stimmungsvollen, genussvollen Rahmen so in Austausch kommen, das habe ich etwas sehr Schönes gefunden oder auch etwas, wo ich selber halt sehr schön finde, wenn man mal selber an so einem Tisch sitzt. Und ich komme sozusagen ein bisschen aus der italienischen Küche und dort gibt es das halt irgendwie auch noch viel mehr. Oder? Also so, ja, wo man ja im Restaurant oft hat es einfach all die Zweiertischli und man nicht unbedingt so in Kontakt kommt. Und ich glaube wirklich, das Essen ist etwas, was es sehr einfach macht, in Kontakt zu kommen. Ja, auch weil es etwas Sinnliches ist und um den Genuss geht und man gerade schon etwas hat, wo man darüber reden kann. Also irgendwie ist es ein guter Rahmen, auch um mit fremden Leuten so ein Gespräch anfangen. Und, aber ich war also schon auch recht nervös gewesen, so in meiner Rolle als Gastgeberin. Und sind eben wirklich, also sind nicht, unsere Gäste waren nicht unsere Freunde gewesen, Freundinnen, sondern sind halt wirklich fast, also meistens fremde Leute gewesen, also die sich so haben können, via ein Newsletter, den ich verschickt habe, haben die sich können anmelden und es war eigentlich einfach schneller, geschwinder gewesen. Oder irgendwann sind so viele Anmeldungen gekommen, dass wir angefangen haben, dass sich die Leute sozusagen ein bisschen müssen bewerben mussten, weil ich auch den Anspruch hatte, irgendwie eine gute Gruppe zusammenzustellen, weil das irgendwie meine Verantwortung so ein bisschen war. Oder ich das Gefühl hatte, es sei das. Und dann, ja, bin ich schon ein bisschen nervös gewesen. Was ist jetzt, wenn da Leute nebeneinander sitzen, die vielleicht sich nichts zu sagen haben oder den nebendran unsympathisch finden oder so. Und, aber eigentlich hat es nie irgendwie nicht funktioniert.
Ich kenne die Nervosität mega fest auch, eben wenn ich Essen mache oder fester, dass ich dann ich mache dann einfach und nachher irgendwann kommt die Nervosität von oh, harmonieren jetzt echt die Leute miteinander? Oh, was, wenn sich alle langweilen? Was, wenn dann doch niemand kommt? Was, wenn so und so? Ich also für mich recht gut können entwickeln, die Verantwortung ein bisschen abzugeben und zu sagen, es ist ja nicht alles meine Verantwortung. Ich kann irgendwie versuchen, den Raum zu bespielen, zur Verfügung zu stellen, für gute Atmosphäre sorgen, aber nicht alles, was dort rein passiert, ist dann meine Verantwortung. Und ich habe das Gefühl, dass es viele auch davon abhalten, manchmal so Sachen machen, weil sie vielleicht Angst haben, eben, sie könnten etwas falsch machen oder es könnte dann gar nicht so toll sein. Wie bist du mit dem umgegangen? Dass, mit dieser Nervosität oder eben, wenn du jetzt sagst, vielleicht eine gewisse Angst manchmal gleich noch aufgekommen ist?
Also es hat sich schon recht schnell dann wie so geleitet, wenn du wie so merkst, die Stimmung ist eigentlich immer gut und ja, ich glaube, ich kann dann das auch können, wie so mir sagen, also es ist wie so, die sind alles erwachsene Leute, wo irgendwie, das müssen die jetzt miteinander herausfinden, wer wie was will miteinander reden und ich bin in der Küche und ich sorge dafür, dass das Essen hoffentlich möglichst gut ist und dass die Stimmung in diesem Raum, also die Atmosphäre, so die Rahmenbedingungen irgendwie stimmen.
Es ist nie etwas passiert, wo jetzt wir könnten sagen, das ist jetzt ein mega Skandal, wo du da jetzt noch
also könntest. Also doch, erzählen. Ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich mir so überlege, komme
ich
doch,
schon ein komme
mir doch
oder?
Etwas in den Sinn. Also es hat einmal recht am Anfang hat's einen Gast gehabt, der recht aufdringlich war, anderen Frauen gegenüber. Mhm. Und dort bin ich so, und ich meine, ich war dort irgendwie auch noch 10 Jahre jünger gewesen und er war älter, deutlich älter gewesen als ich. Und dann war es wirklich so, Scheiße, was mache ich jetzt? Also dort habe ich mich mega verantwortlich gefühlt und habe es sehr schwierig gefunden, irgendwie jetzt zu wissen, was, also ich habe mir jetzt gefühlt, ich müsste vielleicht eingreifen, aber ja, was soll ich jetzt machen? Er hat ja gezahlt, muss ich ihm jetzt sagen, er soll gehen? Oder muss ich, also dort bin ich wirklich überfordert gewesen. Und also er war nicht übergriffig direkt, aber einfach so, er ist einfach ein bisschen zu nahe gekommen und hast gemerkt, es fühlen sich nicht mehr alle ganz wohl. Ich glaube, ich habe jetzt gerade überlegt, was habe ich nachher genau gemacht? Also ich habe, glaube ich, nichts gemacht. Also, ja, ich wüsste jetzt, glaube ich, immer noch nicht so genau, was eine gute Reaktion wäre. Es war eine mega schwierige Situation gewesen.
Das ist, ja... Das sind ja dann die Situationen, eben, wo man zum Teil wirklich so an die Grenzen kommt, okay, was mache ich jetzt? Ist ja auch, wenn du im Restaurant arbeitest oder in einem Club oder an einer Bar.
Ich habe das ein paar Mal erlebt, genau. Wo ich an der Bar gearbeitet habe. Mhm. Oder wo dann wirklich jemanden rausstellen musst. Also das ist schon... Und wenn es dann aber bei dir daheim ist, ist das natürlich nochmal anders.
Ja, hast du dir nach dem überlegt, ob du einfach nur noch sollst für Frauen kochen?
Nein, das habe ich mir tatsächlich nicht überlegt. Aber es kann sein, es ist jetzt so lange her, dass ich nicht mehr genau weiss, oder? Aber irgendwann haben wir ja eben angefangen mit dem, dass die Leute ein bisschen etwas zu sich schreiben bei der Anmeldung. Weil dort habe ich schon so realisiert, ah krass, das kann passieren, wenn fremde Leute zu dir heimkommen, oder? Also irgendwie, und es ist gut möglich, dass das so den Ausschlag gegeben hat, dass wir dann wie so gefunden haben, die Leute sollen ein bisschen etwas zu sich schreiben, was jetzt auch nicht bedeutet, also dann gibt er auch nicht Sicherheit, dass nicht wieder so etwas passiert, aber es ist nur das eine Mal gewesen, dass es so unangenehm war.
Was ich spannend finde, wenn ich dir zuhören darf, ist, dass du eigentlich wie durch das Machen das Vertrauen bekommen hast. Also das heisst, du hast irgendwie etwas gewagt, wo vielleicht auch ein bisschen Angst hast oder Respekt oder nervös gewesen bist. Und dann ist durch die gesammelten Erfahrungen ein Vertrauen gewachsen. Und es ist ja wie eine andere Strategie, als vorher schon wissen, dass ganz sicher nichts passieren kann und es dann eben vielleicht auch nicht machen, weil die Sicherheit nicht gewünscht. Mhm. Also das ist auch etwas, was dich im Machen bestärkt. Jetzt ist es ja so, also ja, du kochst oder hast lange so gekocht. Und du bist auch Autorin von 2 Kochbüchern und bist gerade am 3. dran. Und ich habe durch deine Arbeit ganz viel gelernt über Nachhaltigkeit beim Essen, Slow Food. Also wenn ich immer, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Text von dir lese oder wo du irgendein Interview gegeben hast, noch immer denke ich so, ah, das habe ich mir wie noch nie überlegt. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen dazugelernt von dir. Also es ist wirklich, ich glaube, ich bin das erste Mal durch dich auch, also klar, der Begriff Slow Food habe ich schon gekannt, aber was es dann wirklich bedeutet und eben der ganzheitliche Aspekt und der nachhaltige Aspekt von sich ernähren. Ich glaube, das ist mir mit irgendwie durch dich begegnet hier in Zürich.
Das finde ich jetzt mega schön, um das zu hören. Das habe ich nicht gewusst. Aber ja, schön.
Wie bist du dem Thema begegnet?
Also wie habe ich sozusagen angefangen mich mit so, also den Fokus auch auf die Nachhaltigkeit.
Ja, man kann ja sagen, du leistest sehr viel auch wichtige Aufklärungsarbeit.
Ja. Mhm. Also ich glaube, ich bin wirklich durch die Organisation Slow Food so drauf gekommen. Und die habe ich kennengelernt in Italien, in den Ferien. Wahrscheinlich wie so, hat es an irgendeinem Restaurant, wo ich bin essen, einen Slow Food Kleber gehabt. Und dann habe ich nachher so gemerkt, in diesem Restaurant ist es irgendwie erstens mega fein und zweitens wird irgendwie noch thematisiert, das Gericht XY verwendet die Zutat so und so, wo da aus dem Tal. Und also das, wie so thematisiert worden ist, woher kommen eigentlich die Produkte, die verarbeitet worden sind, zu diesen Gericht, wo man hat können essen.
Magst du ganz kurz für die, die es nicht wissen, erklären, also wann kommt man dann so einen Slow-Food-Kleber über? Was heisst das eigentlich?
Also Slow-Food ist eine internationale Organisation inzwischen, wo ich glaube irgendwie, nein, ich weiß es nicht, über 100 Länder gibt es so regionale Gruppen. Gegründet worden ist in Italien, ich meine in den 80er Jahren, wo der erste McDonald's in Rom aufgemacht hat, glaube ich. Und dann ist das wie so eine Gegenbewegung gewesen, so zu dem Fast Food, wo so in die italienische Esskultur sozusagen reingekommen ist, neu. Und also die Organisation setzt sich ein für gutes Essen, wo jeder Mensch auf der Welt Zugang hat, wo nachhaltig produziert ist, mit Respekt gegenüber den Menschen, den Tieren und der Umwelt. Und verbindet es aber stark auch mit dem Genuss. Und das hat mich damals mega angesprochen, oder? Dass es eigentlich so eine ganzheitliche Anschauung ist und ja, der Genuss nicht vergessen geht. Wie das, also es gibt ja auch irgendwelche Bewegungen oder Organisationen oder Anschauungen rund ums Essen, wo der Genuss nicht so im Vordergrund steht. Und dass das so alles unter einen Hut kommt, das hat mich extrem angesprochen. Und dann in Italien ist eigentlich wie so, dort ist es am grössten und mega präsent und alle kennen es. Bei uns ist es viel weniger bekannt. Aber dort haben sie dann irgendwann angefangen, wie so Gastroführer machen. Und das ist ein ganz dickes Buch mit Hunderten von Restaurants in ganz Italien, wo wie so gewisse Kriterien entsprechen, was so Traditionen anbelangt. Also irgendwie, ja, wenn man irgendwelche traditionelle Gerichte oder Produkte verwertet, die so nach alter Tradition noch hergestellt worden sind, nachhaltig, regional, wo irgendwie so die Philosophie eigentlich in ihrem Restaurant umsetzt. Und dann, die bekommen dann so Kleber. Genau. Und ich bin eigentlich jahrelang einfach in Italien in der Ferien gewesen und mit dem Buch immer den Restaurants nachgereist und habe so den Zugang so gefunden, so dass eigentlich das Kochen schon viel früher anfängt als in der Küche, nämlich irgendwie auf dem Feld, im Stall, in der Natur. Und habe mich dann einfach nah dies nah angefangen, mit diesen Themen zu beschäftigen und zu recherchieren. Und dann auch so zu merken, ja, ich wohne ja aber in Zürich und dort sind ja dann eben nicht die italienischen Produkte unbedingt die nachhaltigsten, sondern da hat es ja vielleicht auch solche Produkte. Und so habe ich einfach nah dies nah mich da so vertieft und Leute kennengelernt, wo irgendwelche Lebensmittel produzieren auf eine innovative, nachhaltige Art. Und ich als Stadtkind hatte vorher wie nicht so den Zugang gehabt zu der Landwirtschaft. Und das eröffnet dann wie nochmal so eine neue Dimension, wo man wie so merkt, also es macht wie so das Essen nochmal viel wertvoller, wenn du wie weisst, das sind Menschen, die ihre Arbeit und Energie reingesteckt haben und auf dem Boden ist das gewachsen und die Säule haben mal so ausgesehen, bevor sie zu Fleisch geworden sind. Ja, so. Irgendwie.
Ich bin ja auch grossteil auf dem Land aufgewachsen und dann aber auch in der Stadt gewohnt und wieder auf dem Land und so. Und ich habe ja, wo mir eine Lehrperson mal erzählt hat, dass sie Kinder hat in der Klasse in Zürich, die nicht einmal genau wissen, wo die Kuh, also wo die Milch von der Kuh herkommt, also wie das genau funktioniert, oder wo noch nie im Stall gsi sind oder so, habe ich das zuerst gedacht, das ist ein Mythos. Also ich habe zuerst gedacht, ja, das stimmt doch nicht, wir sind doch in der Schweiz und das kann doch nicht sein und da sind doch, haben doch alle irgendwie ein bisschen einen Bezug zur Natur, aber das ist anscheinend wirklich nicht so. Mhm. Und das ist schon erschreckend, oder? Also es ist jetzt viel passiert in den letzten Jahren, oder? Von auch eben mit Kind oder überhaupt, ich habe das Gefühl, so eine Bewegung auch in der Stadt, wie Urban Gardening zum Beispiel, oder wo man so, manchmal aber auch schon fast wieder, finde ich, mit einer gewissen Anstrengung oder sehr dogmatisch irgendwie wieder den Bezug zur Natur sucht. Aber wie erlebst du das so, jetzt in der Stadt zu leben und gleichzeitig den Bezug zur Natur zu haben? Also wie ist das für dich so in dieser städtischen Gesellschaft? Also, erstaunt dich das auch noch, wenn die Leute nicht wissen, wie das ist in einem Stall?
Es erstaunt mich eigentlich nicht, weil du kommst einfach, wenn du dich nicht aktiv darum bemühst, kommst du nicht in Kontakt mit der Landwirtschaft, wenn du in der Stadt lebst. Und wenn du dein Essen einkaufst im Supermarkt, ist es auch schon sehr verfremdet oft. Also ja, je mehr verarbeitet das es ist auch, oder? Dann kannst du gar nicht mehr... Also erkennst du vielleicht nicht einmal mehr, welches Gemüse ist jetzt da drin. Mhm. Aber auch ja, alles irgendwie in Plastik abpackt. Also gerade beim Fleisch finde ich es zum Beispiel extrem, oder? Also das ist dann wirklich vakuumiert und ein einzelnes Stück und vielleicht alles weggeschnitten, wo vielleicht noch so etwas Tierisches würde vermitteln. Da kann man sich gut nicht damit auseinandersetzen, dass das mal ein Tier war. Und ich glaube wirklich, auch das Unwissen ist extrem gross und auch nicht nur bei den Kindern. Also der Zusammenhang zum Beispiel zwischen Milch und Fleisch ist auch mega vielen Leuten nicht bewusst. Mhm. Also ich glaube, viele Leute, die sich zum Beispiel vegetarisch ernähren, sind sich nicht bewusst. Also dort ist ja, ich bin übrigens selber erzählen, auch 10 Jahre Vegetarierin gewesen, mit von 12 an. Und also das habe ich dort natürlich auch nicht kapiert, oder? Also ich bin so rumgelaufen und habe gedacht, ja, jetzt ist super, jetzt wegen mir stirbt kein Tier. Das war so meine Idee gewesen. Und dass, wenn ich aber Milch trinke, dass trotzdem Tiere sterben, das habe ich nicht gecheckt.
Magst du mal erklären, noch für die das jetzt vielleicht nicht wissen?
Warum
Tiere sterben für Milch?
Ja, weil eine Kuh zum Milch geben, muss sie ein Kälbli gebären. Und die Kälbli sind jetzt, wenn es natürlich hergestellt werden, aber sozusagen, also die meisten Milchkühe werden künstlich besamt und in der konventionellen Landwirtschaft kann man dort entscheiden, welches Geschlecht soll das Kälbli haben, oder? Aber in der freien Natur wäre es jetzt nicht so, dann ist die Hälfte von diesen Kälbli männlich und die werden keine Milch geben und die werden aufgezogen, je nachdem ein paar Monate oder länger und dann wird aus denen nachher Kalbfleisch oder Rindfleisch, wo dann irgendjemand anders isst, also genau. Aber dass ich Milch trinken kann, wird Fleisch produziert. Und ich weiss jetzt Zahl nicht auswendig, aber es gibt so ein Verhältnis, irgendwie so viel Liter Milch gleich so viel Gramm Kalbfleisch oder Rindfleisch. Also es hängt direkt zusammen. Und das Gleiche ist bei den Eiern. Genau.
Mit den männlichen, Küken, genau, wo dann auch getötet werden, oder?
Ja.
Ich glaube, den Zusammenhang und eben das sichtbar machen. Oder ich finde es spannend, was du sagst, auch wie dann das Fleisch dargestellt wird, wenn man es jetzt irgendwie in Coop oder Migros oder so posten, dass es eben möglichst nichts mehr so tierisches an sich hat. Ich bin in der Stadt Zürich gross geworden und nicht viel mit Landwirtschaft in Kontakt gekommen, aber das Schicksal hat so wollen, dass mein älterer Sohn der grösste Kuhfan von der Schweiz ist, sage ich jetzt mal. Und das hat dazu geführt, dass ich unglaublich viele Stunden bis heute, jetzt ist es ein bisschen weniger, seit er nicht mehr daheim lebt, im Stall verbringen. Er beobachtet Kühe und ich somit auch. Manchmal mache ich auch ein bisschen Büro oder lese mal etwas. Das geht mir nämlich, wenn die Kühe rum sind, sonst ist das schwierig.
Dann hockst du mit dem Laptop auf dem Strohballen,
ja.
Oder?
Ja. Ich habe auch schon Stühle in den Stall gedreht. Ich habe schon die Bauern sehr amüsiert auch, wie ich da auffahre mit Liegestuhlteilen auch, gut einpacke mit Thermoskannen und so weiter. Weil eben er kann gut mehrere Stunden seine Kühe beobachten und er darf schon seit vielen Jahren in einen Stall in der Umgebung, wo ich dann durchs viele dort sitzen überhaupt anfangen habe, verstehen, wie das läuft. Oder ich bin eigentlich wie so ein bisschen zur Kuh-Expertin geworden durch meinen Sohn. Und wo ich dann von dir gelesen habe, du bist ja im Moment dran an einem Buch über Fleisch, Gell, ist das richtig? Mhm. Und du hast im Rahmen von dem Buch oder vielleicht einfach auch allgemein von deiner ganzen Aufklärungsarbeit ja auch viel darüber geschrieben, dass wir ja nur ganz wenige Teile von einem Tier überhaupt so essen, also so, was es zu verkaufen gibt. Und dass man viel mehr könnte essen. Ich weiss, du hast auch mal über das Huhn zum Beispiel, habe ich mal etwas so von dir gelesen. Oder, also, was man da eigentlich alles könnte daraus machen. Und das war für mich auch so ein Aha-Moment gewesen, wo mir einfach echt nicht bewusst war, dass von dieser, also eben wenn dann die kleinen Kälbli irgendwie grösser werden und geschlachtet werden, die männlichen, dass es eigentlich nur welche Stück werden verkauft, ganz wenig. Also was bleibt übrig am Schluss von so einem Tier?
Also ich kann es jetzt auch nicht im Detail sagen. Was man sicher kann sagen, ist, dass die meisten Leute die sogenannten Edelstücke bevorzugen. Also um es jetzt in der Fachsprache, wenn ich für mein Buch gerade so formulieren, bindegewebarme Stück oder umgangssprachlich zartes Fleisch, wo man kann irgendwie kurz braten in der Bratpfanne oder auf dem Grill. Also sättige Stücke sind eigentlich am beliebtesten und machen aber nur einen ganz kleinen Teil aus vom ganzen Tier. Und Stück, die mehr Bindegewebe enthalten, also wo eine Art so wirklich zäher sind, wo man kann schmoren oder sieden, also wo man lang muss kochen, bis es dann auch zart wird. Sättigungsfleisch ist sicher viel weniger gefragt und dann von der Innereien ganz zu schweigen, oder wo wir auch nicht so eine Kultur vielleicht da haben oder sie verloren gegangen ist, dass
früher
man Innereien
ist. Oder früher ja. Ist mehr, also so meine Großmutter hat glaube noch viele so Innereien gemacht.
Also wir haben ja auch, also ich habe einen Teil auf Bauernhof gelebt und dann hast du schon Kutteln und Nierli und Leberli und weiss ich was alles und dort ist schon, also ich bin schon auch sehr so geprägt, eben bist halt ein und aus in diesen Ställen, ob jetzt mit Geissen, Schöfen oder Kühen und so. Ich weiss schon noch, dass mich das relativ schnell recht fest beelendet hat, dass also so einerseits zu sehen, jetzt in der Tierhaltung zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kühe, wenn ihnen die Hörner abgesagt worden sind oder ich habe auch in Erinnerung auch die Schöfe, wo entzündete Euter hatten zum Beispiel und so. Und gleichzeitig habe ich aber dann auch die Distanz entwickelt irgendwann. Also wenn ich in den Laden bin, also habe ich mir nicht mehr überlegt, was kaufe ich jetzt da. Also ich habe schon überlegt, woher kommt es. Das schon, oder? Also dass es irgendwie nicht gerade das billigste Fleisch aus Brasilien ist. Aber ob ich jetzt da wie so nur ein Teil ist und dass es sehr industriell ist, habe ich lange Zeit auch nicht mehr überlegt. Und es hat auch so einen Trend gegeben, eben so möglichst viel Fleisch, wenig Kohlenhydrat und irgendwie, also wirklich Phasen gehabt, wo ich jeden Tag irgendwie ein Stück Fleisch auf dem Teller gehabt habe. Und ich finde schon, eben durch Menschen wie dich, die das auch in die Öffentlichkeit tragen, auf, also eben du bist ja auch Teil eigentlich von einer Bewegung, kann man sagen, und dort auch Aufklärung leistet, ist das Bewusstsein wieder mehr gewachsen. Und gleich habe ich es dann auch mega schwierig gefunden und gehört das auch rundherum, wie mit dem Umgang, mit dem Wissen. Also so, einerseits hast du so einen Gesundheitsaspekt, dann hast du den Nachhaltigkeitsaspekt, dann willst du irgendwie, dass das Tierwohl gut ist, dann hast du aber auch noch begrenztes Budget, ist ja sehr fest, Ernährung ist ja sehr fest eine Geldfrage. Und so ein bisschen im Vorgespräch haben wir auch schon gesagt, es ist eigentlich ein Thema, wo man mega lang und mega detailliert könnte darüber reden. Aber gibt es eine einfache Leitlinie in dem Innen quasi?
Also du stehst ja ein für nachhaltigen Fleischkonsum, oder nicht jetzt irgendwie für Veganismus oder eben müssen alle vegetarisch sein oder alle vegan, sondern du sagst, hey, nein, es geht... Eben, es gibt einen Weg zum nachhaltigen Fleisch konsumieren. Und das ist ja wie etwas, was man nicht so oft hört.
Ja, also eigentlich fängt es wie schon einen Schritt vorher an, dass mich vor allem die Frage interessiert, was ist ein nachhaltiger Konsum oder eine nachhaltige Ernährung allgemein? Jetzt mal, ohne dass ich irgendwie schon will, mich auf ein einzelnes Produkt konzentrieren. Und Und nachhaltiger Konsum bedeutet, es klingt jetzt ein bisschen banal, dass man das konsumiert, was nachhaltig produziert wird. Also, von dem her ist eigentlich die Ausgangsfrage für mich so gewesen, was ist eine nachhaltige Art von der Lebensmittelproduktion, zum Beispiel spezifisch in der Schweiz, oder? Weil es da auch anders ist als in anderen Regionen auf der Welt. Und dort ist eben die Frage, sind Tiere ein Bestandteil von einer nachhaltigen Landwirtschaft, ja oder nein? Und dieser Frage habe ich mich mal als erstes intensiv gewidmet und bin dort schnell eigentlich zum Schluss gekommen, Tiere gehören dazu auf einen Hof, der ganzheitlich nachhaltig arbeitet. Gerade in der Schweiz, wo wir viele Berge haben und viel Grasland, Alpen und so. Genau, und dann. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Darf ich auch fragen? Also, wieso gehört. Kannst du noch etwas dazu sagen? Ja. Oder wie ganz viele dort sagen, genau. Nein, es geht ja genau. Ohne Tier.
Ja, ja
das, genau. Dass man das wie versteht.
Ja. Es ist so. In der Schweiz haben wir wie von den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Also alle Flächen, wo man irgendwie kann Lebensmittel drauf produzieren, sind ein Drittel, etwa sind so ackerfähiges Land, wo man jetzt kann Gemüse und Hülsenfrüchte und was weiß ich, einfach Pflanzen anbauen. Und zwei Drittel von der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind nicht ackerfähig. Also dort kannst du eben nicht Gemüse drauf anbauen, weil es irgendwie zu hoch oben, zu steil, zu feucht, zu rochen, was auch immer. Und das wäre eben das Grasland. Und darauf kannst du wie eigentlich nichts anderes machen als Tier halten. Und zwar Tiere, die Gras fressen. Also sprich Wiederkäuer, wie Kühe, Schafe, Geissen. Und dann gibt es noch exotische Sachen, irgendwie Jachs und Büffel und so. Oder? Aber einfach, das sind alles Wiederkäuer, die sich ausschließlich von Gras können ernähren, im Gegensatz zu anderen Tieren, wie zum Beispiel Schwein oder Hühner, die noch andere Sachen brauchen, dass sie überleben und können Fleisch ansetzen und die dann eben auch vorwiegend heutzutage mit Kraftfutter gefüttert werden, also Getreide, Mais, Soja. Und wenn man jetzt will, eigentlich das Land effizient nutzen und möglichst viele Lebensmittel herstellen, und das muss man tatsächlich, wenn alle Menschen auf der Welt sollten, genug zu essen haben, dann musst du halt auf jedem Stück Land das produzieren, was dort Sinn macht. Und das heisst, in der Schweiz müssen wir auf zwei Drittel von diesen landwirtschaftlichen Flächen Tiere halten. Und die produzieren dann auch wieder Dünger und sorgen dafür, dass das Land fruchtbar bleibt. Es hat positive Effekte auf Biodiversität. Man weiss heute auch, dass Wiederkäuer eigentlich durch die Beweidung von Grasland CO2 können im Boden binden und den Humusaufbau fördern und durch das noch mehr CO2 dann gebunden werden. Also es ist eigentlich besser, wenn eine Kuh auf einer Weide steht, als wenn keine Kuh auf einer Weide steht.
Aber sonst ist sie ja sehr ein starker CO2-Produzent, die Kuhproduzentin, oder? Das sagt man ja auch, sie ist überhaupt nicht nachhaltig.
Ja, das sagt man so. Also dort ist das Thema Methan, also wo eigentlich Wiederkäuer durch, weil sie so ein spezielles Verdauungssystem haben, Methan ausstoßen durch sozusagen Furzen und Rülpsen und Methan ein Klimagas ist. Aber so in der Natur ist dann das eigentlich wie so ein geschlossener Kreislauf. Mhm. Also eben, sie stossen etwas aus. So, wir Menschen atmen übrigens ja auch CO2 aus. Aber sie binden durchs Abfressen von Gräsern, wo das Wurzelwachstum anregt und dann eben Humus entsteht, wo kann CO2 wieder im Boden speichern. Also ist es wie so ein Kreislauf. Ja. Also die sind wirklich wie nicht das Problem. Weil es hat auch früher viel mehr Wiederkäuer gegeben auf der ganzen Welt. Also das ist ja nicht etwas Neues. Also
Aber es geht so also quasi darum, wenn man jetzt würde wollen, eben die gesamte Welt oder jetzt die Schweiz ernähren, dass halt die Flächen genutzt werden. Sei das jetzt mit Anbau von, eben wie du gesagt hast, Lebensmittel wie, oder Getreide etc. Oder eben durch Tierhaltung, die ja dann auch zum Lebensmittel wird. So.
Ja.
Und genau, und die Frage ist so ein bisschen...
Wie ist das, eben, wieso genau. Gehört es zu einem Nachhaltigen? Ja. Also, du hast ja wie gesagt, eigentlich hat es viel vorher angefangen, also vor dem Fleisch, dass es dich interessiert hat, was macht das Essen nachhaltig? Also wie oder was braucht es, dass wir uns nachhaltig ernähren können? Und dann daraus raus die Erkenntnis, wegen diesen zwei Drittel von der Bodennutzung, ist dann die Erkenntnis gekommen, okay, Fleisch gehört dazu. Mhm. Und dann, oder hast du gesagt, jetzt weiss ich gerade nicht mehr weiter, dann geht es ja eigentlich wahrscheinlich weiter. Tu ich jetzt mal frei interpretieren, so bist du dann zum Fleisch gekommen. Wie können wir nachhaltig Fleisch konsumieren?
Ja. Und ich muss noch schnell etwas dort ergänzen, was mega ein wichtiger Aspekt ist. Also die Realität ist ja eben im Moment so, dass auf dem ein Drittel Ackerland, wo man Getreide und Gemüse für die menschliche Ernährung anbauen kann, wird auch zum Grossteil Tierfutter angebaut, für eben vor allem Schweine und Hühner zu füttern. Und das ist der komplette Irrsinn. Oder? Also das Industrie, eigentlich die wenigen oder? Raren Ackerflächen, die es gibt auf der ganzen Welt. Dort müsste unbedingt Gemüse und Weizen und was weiß ich drauf wachsen, wo Menschen essen, damit es genug Essen für alle gibt. Oder? Aber heute wird so in dieser industriellen Produktion, wo so viel Fleisch gegessen wird, wird dort zum Grossteil Futtermittel angebaut. Oder? Also der ganze Soja aus Brasilien, aber in der Schweiz bauen wir halt auch mega viel Futtermittel an. Auf zwischen 40-60% von den potenziellen Getreide- und Gemüseäcker wird Tierfutter angebaut. Oder? Und das ist eben dann kompletter Irrsinn. Mhm. Weil das wäre dann mega wichtig, oder? Dass auf diesen Flächen Menschennahrung produziert wird und Tiere eben auf der Grasfläche sind, wo man eh nicht für etwas anderes nutzen kann. Und dann gibt es wie keine Konkurrenz zwischen der Nahrung von Mensch und Tier. Und so wie es jetzt läuft, ist es genau anders, oder? Also man tut irgendwie Tierfutter produzieren auf dem wertvollen Ackerland, damit wir so viel Fleisch können essen und ein Grossteil von dem Tierfutter wird auch noch importiert aus dem Ausland. Also das heisst, man nimmt es eigentlich anderen Ländern weg, damit wir so viel, also in den reichen Ländern so viel Fleisch können essen. Also es kommt auch noch die Dimension von der sozialen Ungerechtigkeit mega rein. Also so jetzt ein bisschen plakativ gesagt, ich muss sagen, wenn wir so viel Fleisch essen, haben Menschen im globalen Süden dann zu wenig Reis auf dem Teller. Ja. Genau, und das finde ich ist ein mega wichtiger Aspekt, wo viele Leute sich überhaupt nicht bewusst sind, oder? Also wie wichtig das eigentlich ist, was hat das Tier gefressen, dass es um viel mehr noch geht, als hat es genug Platz im Stall gehabt, so ist es irgendwie von dem Label zertifiziert, sondern was hat es eigentlich gefressen, ist fast einer von der wichtigsten Punkte. Und genau, aber um jetzt deine Frage beantworten, warum habe ich mich jetzt so dem Thema Fleisch gewidmet, hat mega viel damit zu tun, dass ich wie so gemerkt habe, das Thema, also es findet wie nicht so eine vernünftige, ganzheitliche Diskussion oder Auseinandersetzung zum Thema Fleisch statt. Sondern es ist sehr ein emotionaler Diskurs, der ganz fest prägt ist von so Schwarz-Weiss-Denken. Und es ist so ein bisschen stehen geblieben, einfach bei dieser Grundsatzfrage, darf man Fleisch essen, ja oder nein? Und so bei einer ethischen, also es hat so sehr wichtige ethische Komponente. Und das eigentlich so ein bisschen der Status quo ist, eben gerade auch so in einem urbanen Umfeld, wo vielleicht nicht so den Bezug hat, wie funktioniert denn so ein Bauernhof eigentlich, ist dann so ein bisschen der Status quo, habe ich das Gefühl, ja, am besten ist es, glaube ich, wenn man gar kein Fleisch isst. Und das wird einfach wie der Sache nicht gerecht. Und ich habe das Gefühl, also die meisten Leute sind ja auch nicht bereit, auf Fleisch zu verzichten. Aber wenn man dann, wie das Wissen nicht hat, ja, auf was soll ich denn schauen? Oder was ist denn, also wenn Fleisch, welches denn? Wenn man wie das Wissen nicht hat, dann kannst du ja auch nicht dort gute Kaufentscheidungen treffen.
Kannst du jetzt mit deinem Wissen, weil du hast ja das Wissen, kannst du mit deinem Wissen gute Kaufentscheidungen treffen?
Ja.
Ja.
Magst du dir weitergeben?
Ja, weil ich finde das schon, oder? Ich finde es mega spannend, weil ich habe mich so lange mit dem, also ich habe mich eine Zeit lang vegan ernährt. Eben dann hatte ich Phasen gehabt, wo ich wieder viel Fleisch gegessen habe. Dann habe ich vom Bauernhof Fleisch gekauft. Dann habe ich irgendwie Grossbestellungen gemacht und eingefroren. Und nachher wieder Veggie. Und vielen Leuten geht es wahrscheinlich so, oder? Dass sie immer wieder, und dann machst du wieder Anpassungen. Und
ich glaube, es überfordert
es ist eine grosse Überforderung, ja. Also wenn du das magst teilen, das wäre mega schön.
Ja, also ich nehme das auch so wahr, dass mega viele Leute völlig überfordert sind und dann die einen, wo dann es irgendwie ein grosses Anliegen ist, sozusagen möglichst gut zu machen, verzichtet dann tendenziell so lieber ganz drauf. Und aber andere sagen sich so, ja, es ist jetzt kompliziert, also dann irgendwie kann es wahrscheinlich nicht richtig machen, dann muss ich gar nicht erst schauen. Und also die Frage, ja, also was sind gute Kaufentscheidungen, oder? Also dann eben das, was ich vorher angesprochen habe mit dem Thema Grasland und dass eigentlich Schweine und Hühner Sachen fressen, wo eine Art Nahrungskonkurrenz zum Mensch besteht. Also das ist sicher einer der allerwichtigsten Punkte. Und darum, dort kann ich wie sagen, am besten isst man Fleisch von Wiederkäuer, wo nur Gras gefressen haben, weil das ist ja auch wieder nicht selbstverständlich.
Woran, also steht das irgendwo? Hat nur Gras gefressen oder gibt es da Labels? Oder wie finde ich raus?
Also
ich
kann ja nicht im Mikro fragen. So. Also im Supermarkt gibt es zum Beispiel Weiderind.
Ah, das wäre so.
Das, aha. Meinte ich, dass die nur Gras gefressen haben. Und sonst sind es definitiv so Labels, wo
so wie
verschiedene
Demeter
Labels,
oder so.
Wo da gibt es dann wie so Vorgaben. Mhm. Ich weiss die jetzt nicht alle auswendig, oder? Aber wenn es mir recht ist, darf zum Beispiel eine Bio-Kuh maximal 5% Kraftfutter bekommen. Also je strenger also die Labels, umso mehr haben sie nur Gras gefressen. Und in der konventionellen Produktion von Rindfleisch wird extrem viel Kraftfutter verfüttert. Oder von dem her kann man nicht einfach sagen, Rindfleisch ist per se gut, sondern Rindfleisch, wo irgendwie so und so das Tier vorher gelebt hat und das gefressen hat.
Und aber wenn ich jetzt wahnsinnig gerne mal ein Poulet machen im Ofen,
ja.
Was kaufe ich dann für ein Poulet? Also weißt, mache ich dann das Poulet, also ich kaufe zum Beispiel jetzt das Poulet auf dem Hof, wo ich gegangen oder mit Kühen schauen. Da hat es irgendwie Hühner, die draussen rumrennen und da habe ich immer das Gefühl, diesen Hühnern geht es gut und haben die einen Hofladen und dann hat es dort das Poulet drin von diesen Hühnern und dann habe ich irgendwie so ein okayes Gefühl. Aber weißt, ich habe dann keine Ahnung.
Ja, das ist jetzt ganz schwierig, um eine kurze oder ich kann wie nicht eine kurze Antwort auf das geben, weil es ist dermaßen komplex. Oder?
Also ein Poulet.
Kannst du mir das schon auch sagen, ob es ein Biohof oder ein Demeterhof ist oder ein konventioneller
Es ist eben, glaube ich, ein konventioneller, ja. Ja.
Schade.
Ja.
Schade. Demeter wüsste ich, das wäre, oder? Ja, auch nicht, ja.
Ja, oder? Also, sicher... Also ich versuche so wenig Poulet wie nur möglich zu essen und ich versuche auch möglichst wenig Eier zu essen, weil das ist ja dann genau so das Thema, oder?
Nein.
Oh nein!
Also weil ich esse ja zum Beispiel fast kein Fleisch mehr.
Aber Eier und Käse. Ich finde, Eier und Käse, das ist für mich am schwierigsten zum Verzichten.
Ja, also für mich wäre Käse, glaube ich, auch am schwierigsten. Ich habe so ein Projekt gemacht vor einem Jahr zum Huhn und habe mich wahnsinnig in das Thema eingearbeitet. Und ja, das hat für mich recht viel verändert. Also ich habe vorher schon einiges gewusst und ich hätte nie konventionelles Poulet gekauft. Das hat mich, ja, also da habe ich das sieht man ja manchmal auch irgendwie so bei politischen Kampagnen zum Beispiel irgendwie von so Hühnern, die irgendwie fast nicht mehr laufen können und so.
Ja.
Und wie so in verdreckten Ställen. Und ich glaube, es widerspiegelt schon recht fest die Realität bei so einem Mastbetrieb und so etwas.
Und wenn ich so meine eigenen Hühner hätte? Ist es dann etwas anderes? Oder ist sogar dann
würdest du deine eigenen Hühner essen? Das ist vielleicht dann
das
wieder eine andere...
Das ist mega spannend. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht schon, ja. Also, weil eben wir haben auch unsere Schöfe gegessen.
Ja, also aber ich frage es auch nicht, weil ich finde, man sollte das nicht.
Nein,
oder ich
aber das ist
nicht
ja wirklich, so. Das ist ja auch spannend am Fleisch. Ich habe mit meinem Sohn so Diskussionen. Er isst mega viel Fleisch und er kocht mega gern. Übrigens überlegt er sich auch, ob er noch kochen lernen irgendwann. Auf jeden Fall hat er dann so offene Fleischpackungen manchmal noch im Kühlschrank und ich finde so, ich will kein tote Tiere in meinem Kühlschrank. Also es ist wie so, wir haben manchmal so Diskussionen, so. Wir zünden uns auch ein bisschen an. Und er zum Beispiel kann sich nicht vorstellen, ein Tier zu essen, das er kennt. Mhm. Aber er kann das grusige Fleisch irgendwie dieser offenen Packung in dem Kühlschrank klammern, das nachher noch essen. Und ich kann mir viel eher vorstellen, ein Tier, wo ich eine Beziehung dazu hatte und irgendwie wie weiss, was es gefressen hat. Und ja, aber ja, wo man ja dann wie so, ich weiss es auch nicht warum, aber das sind ja schon grosse Fragen. Mhm. Oder auch, warum isst man jetzt ein Huhn gängig, aber andere Tiere isst man nicht.
Also, es ist einfach wahnsinnig emotional aufgeladen, das Thema. Und zwar, glaube ich, aus verschiedenen Aspekten. Also einerseits ja eben, dass je nachdem, ich weiss zum Beispiel, ich habe eine relativ kurze, aber intensive so Pferdephase als Mädchen gehabt. Und das ist für mich wie klar gewesen, also vom Rossfleisch isse ich nie, habe ich dann so verkündet. Und es war mir ganz wichtig gewesen und habe das Hinterletzte gefunden, wenn man das nur würde. Und das ist ja sehr emotional dann mit dem Tier wie verbunden. Und andere sind ja werden emotional, wenn es um das Thema Umwelt geht, oder? Und sagen, darum isse ich kein Fleisch. Also, es gibt, aber, oder sie werden emotional wegen dem Essen, wie es vielleicht Auswirkungen hat aufs Aussehen oder auf Gesundheit. Also,
ja, oder Gefühl, emotionale Hässig, wenn du es nicht wegnimmst.
Ja, genau. Also, es ist ja, also, Essen ist hoch emotional und ich glaube, darum ist es wahrscheinlich auch so, oder ich habe es schön gefunden, wie du es vorhin beschrieben hast, wie das ja auch für Mara und mich so wichtig ist an dem Podcast. Wir wollen verbinden. Wir wollen einen Beitrag leisten zu weniger Spaltung und mehr auch Verständnis entwickeln. Und du hast ja vorne so beschrieben, hey, es gibt wie so eben die Lager, oder? Also eben die einen essen einfach irgendwie Fleisch und machen sich gar keine Gedanken. Die anderen sagen, nein, ich esse kein Fleisch oder ich bin Vegetarin oder ich bin vegan. Und du suchst ja dann da wie auch zwischen so die Grauzonen dazwischen. Und jetzt bist du an dem Buch und im Vorgespräch hast du dann gesagt, hey, es gibt so viel zu sagen zu dem Thema und es ist so hochkomplex. Ich glaube, ich könnte 10 Jahre dran schreiben. Also du hast auch der Mara und mir so ein bisschen erzählt, dass du wie auch so in eine Blockade reingekommen bist, gell?
Ja, also ich habe etwa 2 Jahre habe ich vorwiegend recherchiert. Also ich muss anders anfangen. Ich hatte eigentlich den Anspruch gehabt, so das Buch zum Thema Fleisch schreiben. Wo irgendwie alles drin steht, wo man muss wissen, um nachhaltig können konsumieren und bis zu der Zubereitung. Also das wird kein klassisches Kochbuch, aber es hat einen kulinarischen Teil, aber der Fokus ist mega fest auf dem, was eigentlich vorher passiert. Also das Wissen vermitteln, dass du eben weisst, was du könntest einkaufen, wenn es dir wichtig ist, dass es eben tiergerecht, ökologisch und sozialgerecht produziert worden ist. Ja, und dann bin ich so mit dem Ziel von dem, ich habe irgendwie den Vollständigkeitsanspruch, den Wahrheitsanspruch, bin ich da hinter die Recherche und habe einfach gemerkt, relativ schnell, je mehr ich recherchiere, umso mehr neue Fragen tun sich auf. Es ist irgendwie endlos, da noch ein Türchen, ah, das wäre auch noch wichtig. Und irgendwann bin ich wie so an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, auf gewisse Fragen von mir gibt es keine Antworten. Also, ich bin wirklich also voll in die Wissenschaft, oder? Also jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit und Klima habe ich Studien gelesen ohne Ende. Mit dem Ziel, ja, irgendwann habe ich dann das herausgefunden und weiss und kann dann irgendwie eben auch mit Zahlen irgendwie sozusagen belegen, dass die Art von Fleischproduktion, die ich sozusagen möchte, wie sagt man, also promoten, dass die eben sozusagen belegbar gut ist. Und dann habe ich wie so gemerkt, ja, die Forschung ist mega dran an dem jetzt, oder? Aber es gibt keine abschliessende, ich habe die Antworten nicht richtig gefunden, oder? Also, und dann, das habe ich wie so eingesehen, ja, scheiße, ich kann ja das gar nicht beantworten, was ich versucht habe, herauszufinden. Also, zum Teil. Und das andere, die andere Erkenntnis war, dass es zum Teil durchaus Antworten gibt, aber dass sie wahnsinnig komplex sind und einfach nicht in ein paar wenigen Sätzen vermittelt werden können. Und dort habe ich dann wie so gemerkt, ja, also wenn ich eigentlich meinem Anspruch irgendwie möchte gerecht werden, wird das ein unglaublich dickes Buch, das so kompliziert ist, wo vielleicht niemand mehr mitlesen will. Und ja, dort bin ich dann wirklich wie so an einem Punkt gekommen, wo ich wie das Gefühl habe, mein Vorhaben ist gescheitert. Ich bin gescheitert mit dem, was ich da eigentlich machen will und habe 2 Jahre gebraucht, um das auszufinden. Bin dann auch entsprechend sehr unter zeitlichem und finanziellem Druck auch gestanden, oder? Und bin völlig ratlos gewesen, was mache ich jetzt, oder? So, also, ja. Ja, das war eine recht schwierige Zeit, wo ich dann wirklich auch das Projekt ein halbes Jahr in die Schublade haben müssen tun und einfach mal etwas anderes machen. Mir ist dann gesundheitlich auch nicht so gut gegangen. Also ich bin irgendwie dort mal einen Winter lang, irgendwie alle 3 Wochen wieder mit einer Grippe, wo dann zum Teil bis 3 Wochen gegangen ist, im Bett gelegen und habe wirklich also gemerkt, jetzt muss ich mega einfach auch schauen, dass es mir zuerst wieder gut geht und dann habe ich dann hoffentlich wieder Energie, um das Projekt wieder aus der Schublade nehmen und weitermachen. Ja, und dann, das war mega gut gewesen, dass ich das wirklich so, wie mir erlaubt habe, das wirklich mal auf die Seite tun. Und nachher dann so nach dies nach wieder die Lust gekommen ist, weiterzumachen. Und ich habe aber gewusst, ich muss das Konzept recht überarbeiten. Also ich muss mich verabschieden eben irgendwie von dem Anspruch, dass ich kann ein Buch präsentieren, wo so ist, so, schau, da 10 einfache Regeln, wie du kannst ab sofort ganz nachhaltig Fleisch einkaufen. Ja, und dann das jetzt so ein bisschen, bin jetzt so ein bisschen dran, das versuchen, so ein bisschen entspannter und ein bisschen grosszügiger mit mir selber zu sein. Ja, wenn ich jetzt das kann, so eine neue Form finden.
Ich finde das sehr interessant, oder? Wir haben mit der Felicitas Anbauen schon mal eine Folge aufgenommen, da haben wir immer über Ambiguitäten geredet, also so, eben wie es eigentlich wie so keine einfachen Antworten mehr gibt, oder auch so einen Graubereich, man manchmal muss aushalten. Oder es ist ja auch mega fest, steht ja mega fest für unsere Zeit, oder? Wir suchen ja immer so nach diesen einfachen, oder du, Sarah, sagst manchmal so, wie viel die 7 Regeln vom Coaching, oder weißt du, irgendwie so
mit 7 Schritte zum Erfolg, oder weißt du,
und das wünschen wir uns ja eigentlich überall, weil die Welt ist so komplex. Ich meine, was wir ja alles müssen beachten, jetzt im Bereich von der Ernährung. Und was ich auch spannend finde, ist so, ich habe das am Anfang gar nicht gedacht, dass mir das könnte erinnern an die Arbeit in der Inklusion. Aber es hat halt auch, es dunkelt mich dann gleich wieder sehr ähnlich. Eben, du möchtest etwas bewegen, du möchtest etwas erklären auf eine einfache Art und Weise. Jetzt, bei uns jetzt, Zara und ich, die sich sehr für Inklusion engagieren, eben, wie kommen wir zu einer inklusiven Gesellschaft? Jetzt bei dir, wie kommen wir zu einem nachhaltigen Fleischkonsum? Und man würde sich so wünschen, dass man einfach könnte sagen, so, so und so. Und dann geht's. Aber so einfach ist es halt nicht. Und dann gibt's noch dann immer auch Sachen, die sich so entgegensprechen. Also wenn du jetzt eins machst, wird das andere wieder schwierig.
Die Widersprüchlichkeit,
genau. Und das auch wie so auszuhalten. Und dann ist natürlich wie logisch, dass dann Menschen sagen, okay, ist mir zu anstrengend. Ah, dann mache ich lieber eben, entweder kümmere ich mich gar nicht mehr drum, oder ich lebe vegan, oder ja.
Und Anna, ich finde es so schön, dass du das auch da offen so davon erzählst, weil ich glaube, das hat ja, eben, man hat einen Anspruch an sich oder einen Anspruch einfach jetzt an die Arbeit. Und dann merkt man ja, dass die Komplexität da ist. Und das führt ja manchmal auch zu einer Überforderung. Ich glaube, ganz viele sind überfordert von eben, wie komplex das alles ist, eben wie du jetzt gerade gesagt hast, Mara, und dann suchen so die einfachen Lösungen. Und man sagt ja, es gibt das Recht auf Nicht-Wissen. Und ich finde es eben spannend, mehr darüber zu reden, über den Mut einzugestehen, dass man es nicht weiss. Also mir kommt es manchmal so vor, je älter ich werde, je mehr ich eigentlich irgendwie lese zu Thematiken, desto weniger weiss ich. Also, dass ich mit 20 habe ich zum Beispiel viel mehr das Gefühl gehabt, ja, es ist schwarz-weiß, so ist es und das ist der richtige Weg. Heute weiss ich, ja, ich weiss wahnsinnig viel nicht. Und das dann aushalten und auch dürfen öffentlich darüber reden, darum finde ich es schön, dass du das heute machst, so zu sagen, hey, ich habe gemerkt, da gibt es keine Antworten. Das weiss man einfach gar noch nicht. Oder eben die Antworten sind teilweise widersprüchlich. Oder so komplex, dass ich das unmöglich kann in einem ganzen Buch rausgeben. Glaube ich, das bringt uns alle weiter, wie es den Menschen eben auch Mut macht, den Mut zu entwickeln, dass sie auch dürfen darüber reden, ich weiss etwas nicht. Weil das ist ja für viele auch so ein bisschen schambehaftet. Wenn sie irgendwo sind und in einem Gespräch und man redet über ein Thema und dann sagt man, ah, noch nie etwas von dem gehört.
Ja, und was ich auch so, genau, völlig. Und auch so das, auch, was du dann wie sagst, so kann man es weglegen. Also viele Leute kommen ja dann in das Gefühl vom Scheitern. Ich bin jetzt gescheitert, jetzt kann ich nicht das einfache Buch zu Fleisch machen. Aber bei dir höre ich dort auch einen grossen Widerstandskraft von, okay, ich habe mich entschieden, in dem Prozess das jetzt wegzulegen und dann gehe ich nochmal dran. Oder? Also das ist ja auch eine mega Resilienz, eine mega Ressource eigentlich auch, wenn man das so machen kann. Aber wahrscheinlich ist es gleich nicht ganz so easy, das dann so zu entscheiden.
Nein, es war schon nicht einfach gewesen. Also ich habe wirklich, also das Gefühl vom Scheitern ist sehr gross gewesen am Anfang. Und das hat wie so einen Moment gebraucht, bis ich wie können den Perspektivenwechsel machen und wie so auch können mir selber sagen, ich habe aber nichts falsch gemacht, oder? Weil ich dann auch gedacht, ja, ich hätte das viel früher müssen checken, dass das ja gar nicht möglich ist, oder? Also, irgendwie jetzt stehe ich so blöd da, dass ich muss jetzt erst irgendwie zur Erkenntnis kommen, ich finde die Antworten nicht auf meine Fragen. Und dort, wie haben dann irgendwann schon können sagen, also es wäre jedem so gegangen. Viele hätten vielleicht auch schon früher den Bettel angerührt und gefunden, pff, ist mir das kompliziert. Und irgendwie, ja, dass man es eigentlich am Schluss schon auch kann, glaube so in etwas Positives auch kehren. Also, dass es eben ja gar nicht etwas Negatives ist, wenn man muss sagen, es gibt auf das keine abschliessende Antwort
das zum jetzigen Zeitpunkt. Oder wie das, glaube ich, das ist so wohltuend, wenn man das mehr auch gegen aussen gibt und das eben sichtbar macht. Also wirklich auch sichtbar macht, dass die Komplexität manchmal überfordert. Und dass man einfach nicht alle Antworten kennt. Und das dann den Leuten auch zumutet. Weil ich glaube, dann dürfen sie das auch spüren.
Ja.
Und dann nimmt uns dann so Druck. Weil ich glaube, es tut ja unglaublich Druck erzeugen, all die Ansprüche, die wir die ganze Zeit an uns selber haben. Oder privat, aber auch in der Arbeit, oder? Das wollen richtig machen, alles wollen wissen, leisten. Und wenn man genau jetzt wie du darüber reden kann, ja, ich habe gedacht, ich schreibe das Buch und jetzt merke ich, okay, ich kann es mal wieder weglegen, jetzt bin ich noch mal dran. Und ich nehme an, es wird früher noch fertig als in 10 Jahren.
Ich hoffe sehr, ja.
Ja, aber es nimmt Druck, ja. Es nimmt
mega. Druck,
mega fest. Wir sind fast am Schluss von unserem Gespräch. Ich finde es so spannend, all das zu erfahren von dir, Anna. Merci vielmals, dass du das mit uns teilst. Ich habe wie jetzt noch gedacht, so für den Abschluss vielleicht, weißt, was ist nachher das, wo dich wieder die Schublade lässt öffnen und sagen, okay, ich habe jetzt die Krise gehabt und Scheiterungsgefühl und finanziellen Druck und Zeitdruck und, aber machst du gleich auf und machst weiter? Was ist es, wo dir dort das noch die Motivation gibt, es nicht ganz fallen zu lassen? Oder dich zu verstecken?
Also, weil ich es immer noch einfach so ein cooles Projekt finde und weil mir das Thema so fest am Herzen liegt. Und ja,
da sagen. Also eigentlich auch wieder deine Leidenschaft für das Thema.
Ja, mega, mhm. Ja.
Mhm. Auch Neugier.
Man sieht es leider nicht, weil wenn die Anna von ihrer Leidenschaft redet, und das ist wirklich faszinierend, das hast ja wahnsinnig schöne Augen, aber wenn man dir zuhören, wenn du anfängst, jetzt, ob du das irgendwie davon redest, wie du in dem Restaurant gehockt bist und das Slow Food entdeckt hast, oder wenn du jetzt gerade gesagt hast, was dich die Schublade wieder öffnet, dann leuchtet wirklich die funkelnden Augen. Und ich habe immer so das Bild für ja, Leidenschaft, also für das auch, wo sie, also ich wünschte mir, dass alle Menschen sich dürfen zu funkeln in den Augen bewahren im Leben. Dass sie alt werden dürfen und die Augen noch funkeln. Wie die kleinen Kinder haben es alle. Und dass wir viel mehr dürfen dem nachgehen. Ja, was bringt denn die Augen zum Funkeln? Wenn ich in der Praxis mit Ressourcen arbeite, dann frage ich das. Oder wo leuchten deine Augen? Und wie das ist nämlich auch das, was uns dann die Schublade wieder öffnen lässt und wo wir irgendwie weitermachen und wieder eben in die Handlung kommen. Und es ist, also das müssen wir wirklich so ganz nah filmen, können wir leider nicht, aber ich beschreibe es euch einfach, sie funkelt wunderschön.
Ja, danke. Ich sehe meine Augen, glaube ich, nie in diesem Zustand, weil ich wahrscheinlich nicht im Spiegel über meine Leidenschaften rede. Aber ich glaube dir jetzt, dass es so ist, wie du sagst.
Ich kann es total bestätigen. Danke vielmals für das schöne Gespräch und bist du bei uns gewesen, Anna.
Danke euch vielmals.
Danke, Anna, dass du das Funkeln mit uns geteilt hast. Und alles, was, es zu der, was die Anna sonst noch macht, die gibt nämlich auch ganz tolle Pasta-Kurs unter anderem, oder, wo ihr könnt irgendwie Pasta machen lernen. Also so richtig. Die sehen damit wahnsinnig schön aus. Ich muss auch mal so einen Kurs kommen. So die Fotos. Und zu ihren Büchern und sonstigen Projekten findet ihr in den Shownotes.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.